Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Wann haben Sie das letzte Mal in einer Sitzung offen widersprochen, obwohl alle anderen bereits genickt hatten? Nehmen Sie sich einen Moment, vielleicht fällt Ihnen sofort eine Situation ein. Vielleicht auch nicht. Und ehrlich gesagt wäre das fast das interessantere Ergebnis. Denn die meisten von uns erinnern uns sehr viel leichter an das Gegenteil. An Sitzungen, in denen tief in uns eine kleine, hartnäckige Stimme protestiert hat, während wir selbst brav mitgenickt haben. Weil alle anderen schon zustimmend nickten, weil die Uhr drängte, weil derjenige, der zuerst sprach, den Ton bereits gesetzt hatte und der eigene Einwand sich plötzlich anfühlte wie ein Schluck auf mitten in einer feierlichen Rede. Unpassend, ein bisschen peinlich, besser runtergeschluckt. In meiner Beratungspraxis begegnet mir dieses Muster in beinahe jeder Organisation. Egal ob Konzern, Mittelstand oder Startup mit 3 Leuten und einem sehr ambitionierten Namen. Vorstände, die binnen Minuten geschlossen für eine Übernahme stimmen, deren Risiken hinterher bei Kaffee und offenen Worten plötzlich jedem im Raum bekannt gewesen sein sollen. Projektteams, die einen Zeitplan freudig absegnen, den in vertraulichen 4-Augen-Gesprächen später kaum jemand noch für realistisch hält. Fast wie so ein Running Gag, nur ohne Pointe. Die Skepsis war da, sie hat bloß nie den Weg in den Meetingraum gefunden. In dieser Folge geht es um ein Phänomen, das die Führungsliteratur seit über 50 Jahren beschreibt und das sich hartnäckig weigert, aus der Mode zu kommen. In jeder Sitzung, in jedem Managementkreis, in jedem Projektteam wieder neu. Es geht um das, was passiert, wenn aus vielen klugen Köpfen ein einziger, überraschend unkluger Konsens wird und vor allem darum, was sich dagegen tun lässt, ohne dass sie hinterher als der offizielle Bedenkenträger der Abteilung gelten. Die gängige Vorstellung von guter Teamarbeit lautet, je einiger ein Team ist, desto stärker ist es. Einigkeit gilt als Zeichen von Führungsstärke, von Klarheit, von einer Mannschaft, die weiß, wo es lang geht. Ein Team, das schnell und entschlossen entscheidet, wird gefeiert wie eine gut eingespielte Mannschaft. Ein Team, das lange streitet, gilt dagegen schnell als zerstritten, führungslos, ja, irgendwie mühsam. Die These dieser Folge dreht dieses hübsche Bild einfach um. Ein Team, das selten widerspricht, ist nicht einig. Es schweigt. Und Schweigen fühlt sich zwar an wie die günstigste Variante der Zusammenarbeit, ist aber in Wahrheit häufig die teuerste überhaupt. Von außen sieht diese Harmonie aus wie Stärke, fast so wie ein Muskel. Von innen ist sie oft nur Lähmung, denn die Bedenken sind ja nicht verschwunden, sie haben sich bloß ein anderes Versteck gesucht. Der amerikanische Psychologe Irvin Janis hat diesem Versteckspiel 1972 schon einen Namen gegeben, der seither Karriere gemacht hat. Groupthink, also übersetzt Gruppendenken. Janis stöberte in seinem Werk Victims of Groupthink in den nackten Schränken der amerikanischen Außenpolitik, unter anderem in der gescheiterten Invasion der Schweinebucht 1961 und der mangelhaften Vorbereitung auf den japanischen Angriff auf Pearl Harbor 1941. Seine Frage klingt fast wie eine Beleidigung an die eigene Zunft. Wie kann es sein, dass ausgerechnet die klügsten, erfahrensten Köpfe eines Landes gemeinsam zu Entscheidungen kommen, für die sich jeder von ihnen als Einzelperson vermutlich geschämt hätte? Bei der Schweinebucht-Invasion saß ein Kreis enger Berater des damaligen Präsidenten Kennedy zusammen und segnete einen Invasionsplan ab, der im Rückblick auf erstaunlich wackeligen Annahmen stand. Janis fand später heraus, dass einzelne Berater durchaus Bauchschmerzen hatten. Ausgesprochen hat sie nur niemand, weil der Rest der Runde bereits sichtlich überzeugt war. Und wer als Einziger auf die Bremse tritt, während alle anderen längst Gas geben, riskiert nicht nur falsch zu liegen, er riskiert, als der komische Kauz am Tisch in Erinnerung zu bleiben. Genau diese doppelte Angst vor der eigenen Unsicherheit und vor dem sozialen Preis des Widerspruchs nennt Janice den eigentlichen Motor des Gruppendenkens. Und genau deshalb ist seine Ausgangsfrage so unbequem. Sie nimmt uns eine beliebte Ausrede weg. Man kann eine Fehlentscheidung nicht mehr achselzuckend auf Dummheit oder Unerfahrenheit schieben, wenn alle Beteiligten nachweislich klug und erfahren waren. Es muss also an etwas anderem liegen, an der Gruppe selbst, an dem, was ein Sitzungsraum mit sonst vollkommen vernünftigen Menschen anstellt. Janice hat für dieses Phänomen gleich mehrere Symptome beschrieben, so eine Art Checkliste für den heimlichen Offenbarungseid einer Gruppe. Drei davon lohnen sich besonders, weil sie sich fast wortgleich in jedes heutige Management-Meeting übersetzen lassen, nur eben ohne Aktenkoffer aus den 60ern. Das erste Symptom nennt Janice die Illusion der Unverwundbarkeit. Die Gruppe entwickelt ein Vertrauen in die eigene Urteilskraft, das in keinem Verhältnis zu den tatsächlich ausgetauschten Argumenten steht. Einfach, weil so viele kluge Köpfe am selben Tisch sitzen. Der Gedanke schleicht sich fast unbemerkt ein. Wenn wir alle das für richtig halten, kann es ja kaum falsch sein. Das ist menschlich absolut nachvollziehbar und trotzdem, mit Verlaub, ziemlicher Unsinn. Die Anzahl der Köpfe am Tisch sagt nämlich rein gar nichts darüber aus, wie viele davon tatsächlich noch etwas Kritisches sagen. Je wohliger sich eine Gruppe fühlt, desto seltener fragt jemand nach, ob dieses wohlige Gefühl inhaltlich überhaupt verdient ist. Das zweite Symptom, die Illusion der Einstimmigkeit, ist fast noch tückischer. Wer in einer Sitzung schweigt, gilt automatisch als zustimmend, auch wenn im Kopf gerade das komplette Gegenteil abläuft. Jeder denkt sich insgeheim, wenn das wirklich ein Problem wäre, hätte doch sicher schon jemand anderes den Mund aufgemacht. Am Ende sitzt ein ganzer Raum voller Zweifler beisammen, von denen jeder Einzelne glaubt, der einzige Zweifler im Raum zu sein. Janice nannte das treffend eine geteilte Illusion, was fast schon poetisch klingt für etwas, das in der Praxis ziemlich teuer werden kann. Das dritte Symptom trägt einen Namen, der klingt wie aus so einem mittelmäßigen Agentenfilm. Mindguards. Gemeint sind Personen, die ganz ohne Absicht dafür sorgen, dass unbequeme Informationen die Entscheidungsträger erst gar nicht erreichen. Kein Sabotageakt, eher ein falsch verstandener Beschützungsinstinkt. Man will die Chefin oder den Chef nicht mit Bedenken behelligen, die den längst gefassten Beschluss ohnehin nicht mehr kippen würden. Man möchte lieber als loyales Teammitglied gelten, nicht als derjenige, der ständig die Notbremse zieht. Stellen Sie sich ein Management-Meeting mal vor wie so eine Familienfeier, ne? Bei der Onkel Werner mal wieder eine steile These zum Zeitgeschehen vertritt. Alle am Tisch denken sich ihren Teil, aber niemand widerspricht, weil es Weihnachten ist, weil die Gans noch warm ist und weil derjenige, der jetzt widerspricht, den restlichen Abend als Spielverderber verbringen darf. Am Ende nickt die ganze Tafel höflich und Onkel Werner geht überzeugt nach Hause, dass er soeben einstimmige Zustimmung für seine Weltsicht bekommen hat. Das Management-Meeting tickt erschreckend ähnlich. Nur ist die Gans dort meist durch ein Budget von mehreren Millionen ersetzt und der Nachtisch heißt Quartalsbericht. Neben diesen dreien beschreibt Janice noch ein weiteres, besonderes unschönes Symptom. Die Stereotypisierung von Außenstehenden. Teams mit Groupthink neigen dazu, Kritiker von außen kurzerhand als naiv, illoyal oder einfach ahnungslos abzustempeln, statt sich mit deren Einwänden auseinanderzusetzen. Kommt ihr bekannt vor? Der Berater, der eine unbequeme Zahl auf den Tisch legt und plötzlich steht nicht mehr die Zahl zur Debatte, sondern seine Kompetenz. Was all diese Symptome eint, ist eine Erkenntnis, die zunächst tröstlich und dann ziemlich unbequem ist. Gruppendenken entsteht nicht, weil die Beteiligten dumm oder feige sind. Es entsteht, weil Zugehörigkeit sich gut und Widerspruch sich schlecht anfühlt. Und dieses kleine, meist unausgesprochene Gefälle in praktisch jeder Sitzung mit am Tisch sitzt. Janice fand heraus, dass ausgerechnet die warmherzigsten, freundschaftlich engsten Teams am anfälligsten sind, weil dort der gefühlte Preis eines Widerspruchs am höchsten ist. Ausgerechnet die Teams also, die man auf jeder Weihnachtsfeier als vorbildlich harmonisch loben würde, tragen das größte Risiko. Ich habe das in meiner Laufbahn oft in genau dieser Reihenfolge erlebt, also quasi wie ein Naturgesetz. Erst wächst ein Team über Jahre zu echter Vertrautheit zusammen, was für sich genommen ein schönes Geschenk ist. Und genau diese Vertrautheit fängt irgendwann an, die kritischen Stimmen leiser zu drehen, weil niemand die mühsam gewachsene Harmonie für einen einzelnen Einwand aufs Spiel setzen möchte. Das eigentlich Paradoxe: je länger und erfolgreicher ein Team zusammenarbeitet, desto vorsichtiger sollte es mit seiner eigenen Einigkeit umgehen, nicht sorgloser. Okay, vom Managementtisch mit Gänsebraten geht es jetzt in ein nüchternes Labor der 50er Jahre, ohne Festessen, dafür mit Kreidelinien an der Wand. Eine Gans kann ich Ihnen dort leider nicht versprechen, wohl aber, dass Sie sich in den nächsten Minuten mindestens genauso ertappt fühlen werden, wie gerade eben bei Onkel Werner. Wie stark dieser Sog zur Anpassung tatsächlich zieht, hat der Psychologe Solomon Asch schon 1951 gezeigt. In einem der berühmtesten Experimente der gesamten Sozialpsychologie, also gut 20 Jahre bevor Janice dem Kind überhaupt einen Namen gab. Der Aufbau war fast schon lächerlich simpel. 8 Personen bekamen eine Referenzlinie gezeigt und sollten laut sagen, welche von 3 weiteren Linien genau gleich lang ist. Die Aufgabe war so eindeutig, dass ein Kind sie im Vorbeigehen gelöst hätte. Der Trick dabei: von den 8 Personen im Raum waren 7 eingeweiht und behaupteten auf Kommando etwas offensichtlich Falsches. Nur eine einzige Person im Raum wusste von nichts und genau die wurde beobachtet. Das Ergebnis überraschte selbst Ash. 76% der echten Versuchspersonen kippten mindestens einmal um und schlossen sich der offensichtlich falschen Mehrheit an, obwohl ihre eigenen Augen ihnen etwas völlig anderes zeigten. Über alle Durchgänge gemittelt lag die Anpassungsrate bei immer noch stolzen 37%. Also mehr als jeder dritte kritische Moment endete mit einem Satz, von dem der Sprecher im selben Augenblick wusste, dass er ja nicht stimmt. Ich habe mir dieses Experiment einmal bildlich vorgestellt, also mit mir als Versuchsperson. 7 Menschen behaupten, die kurze Linie sei die lange. Und ich sitze da, sehe mit beiden Augen etwas anderes und in meinem Kopf beginnt sofort eine kleine Krisensitzung. Bin ich farbenblind? Habe ich die Aufgabe vielleicht falsch verstanden? Ist das hier eine Kunstinstallation? Am Ende hätte ich vermutlich auch genickt. Also nicht, weil ich überzeugt gewesen wäre, sondern aus reiner Höflichkeit gegenüber 7 Menschen, die alle so sicher wirkten. Man muss kein schwacher Charakter sein, um dieser Versuchung zu erliegen. Man muss einfach nur Mensch sein. Das eigentlich Bemerkenswerte an Ashs Experiment ist die Schlichtheit der Aufgabe. Keine komplizierte Strategieentscheidung, kein diffuses Werturteil, einfach nur Linien auf Papier, die sich mit bloßem Auge vermessen ließen. Wenn schon eine so simple, überprüfbare Frage ein gutes Drittel der Menschen zum Umfallen bringt, was, glauben Sie, passiert dann bei einer wirklich unsicheren, komplexen unternehmerischen Entscheidung, bei der es gar kein objektiv richtig oder falsch mehr gibt? Ash selbst hat später an diesem Aufbau herumgeschraubt und eine dieser Varianten sollte sich jede Führungskraft an den Badezimmerspiegel kleben. Sobald auch nur eine einzige der 7 eingeweihten Personen von der falschen Mehrheit abwich und die richtige Antwort nannte, brach die Anpassungsrate der echten Versuchspersonen von einem guten Drittel auf gerade mal 5% ein. Also ein einziger abweichender Verbündeter reichte, um den gesamten Konformitätsdruck praktisch zu pulverisieren. Merken Sie sich den folgenden Satz für den Handlungsteil dieser Folge. Er ist vermutlich der nützlichste der gesamten Sozialpsychologie. Es braucht keine Mehrheit für Widerspruch. Es braucht eine einzige Stimme. Fast noch amüsanter ist eine zweite Variante, bei der Ash schlicht die Gruppengröße veränderte. Ab 3 oder 4 eingeweihten Personen erreichte der Konformitätsdruck bereits nahezu seine volle Wucht. Mehr Personen brachten kaum noch zusätzlichen Effekt. Sie brauchen also kein 20-köpfiges Management-Team, um Gruppendenken zu erzeugen. 3 oder 4 übereinstimmende Stimmen reichen völlig aus, um eine 5. zum Schweigen zu bringen. Eine Fallgröße, die kleiner ist als die meisten Führungsteams, die sich selbst gerne als bunt gemischt und streitfreudig beschreiben. Gut, die Kreidelinien von eben sind längst abgewischt, das Prinzip dahinter leider nicht. Es hat nur die Kleidung gewechselt, trägt jetzt Anzug oder Blazer, sitzt am Kopfende des Tisches und nennt sich, wenig überraschend, Sitzungskultur. Der Unternehmensberater Patrick Lencioni hat dem, was aus diesem Konformitätsdruck in modernen Teams entsteht, einen schönen, ja, fast ironischen Namen gegeben. Künstliche Harmonie. Sie ist die 2. von 5 Dysfunktionen eines Teams in seinem bekannten Modell und wächst direkt aus der ersten heraus, der Angst vor Konflikt. Ein Team, das nie widerspricht, ist laut Lencioni nicht automatisch ein Team, das sich einig ist. Es ist meistens einfach ein Team, das gelernt hat, den Mund zu halten. Und dieses Schweigen hat einen Preis, der sich am Monatsende nirgendwo direkt in der Bilanz findet und trotzdem sehr real ist. Mangelndes Engagement. Weil niemand sich innerlich wirklich mit der Entscheidung auseinandergesetzt hat, sondern nur höflich genickt. Die eigentlichen ehrlichen Gespräche verlagern sich dann woanders hin, auf den Flur, in die Kaffeeküche, in die Autofahrt nach Hause, wo endlich gesagt wird, was im Raum selbst nicht gesagt wurde. Lencioni beschreibt das Ganze als eine Kettenreaktion über 5 Stufen, so fast wie Dominosteine, die schon beim Aufstellen ahnen lassen, wie sie umfallen werden. Am Anfang steht fehlendes Vertrauen, weil niemand sich traut, eigene Schwächen zu zeigen. Daraus wächst die Angst vor Konflikt, die wir gerade besprochen haben. Aus dieser Angst entsteht mangelndes Commitment. Denn wer eine Entscheidung nie ernsthaft in Frage gestellt hat, kann sich innerlich auch nie wirklich zu ihr bekennen. Aus dem fehlenden Commitment folgt die 4. Stufe, die Vermeidung von Verantwortung. Eine Entscheidung, die nie als die eigene erlebt wurde, fühlt sich hinterher auch für niemanden mehr richtig zuständig an, vor allen Dingen nicht, wenn sie schief geht. Und ganz am Ende der Kette wartet die 5. Stufe, die mangelnde Ergebnisorientierung, weil persönliche Eitelkeiten und Abteilungsgrenzen plötzlich wichtiger werden als das gemeinsame Ziel. Künstliche Harmonie ist in diesem Bild also kein hübsches Sitzungsproblem am Rande. Sie ist der erste Stein, der die ganze Reihe zum Fallen bringt. Ich sehe das besonders zuverlässig bei Produkteinführungen. Ein Team bespricht den Marktstart, alle nicken zum vorgeschlagenen Termin, obwohl im Stillen jeder weiß, dass die Entwicklung nie rechtzeitig fertig wird. 2 Wochen später, wenn der Termin krachend reißt, waren plötzlich alle schon lange skeptisch. Nur gesagt, ausgerechnet dort, wo es etwas gebracht hätte, hat es niemand. Ein zweites verwandtes Phänomen macht die Sache noch spannender oder ehrlicher gesagt noch unbequemer. Der Rechtswissenschaftler Cass Sunstein hat in seiner viel zitierten Arbeit zur Gruppenpolarisierung gezeigt, dass gemeinsame Beratung Menschen nicht etwa zu einer ausgewogeneren, sondern zu einer extremeren Position treibt. Und zwar genau in die Richtung, in die die Gruppe ohnehin schon tendierte. Eine Jury, die vor der Beratung eher zu einem Freispruch neigt, kommt nach der Diskussion meist noch überzeugter zu einem Freispruch. Ein Team, das eine Expansion für riskant hält, hält sie hinterher für noch riskanter. Und ein Team voller Vorfreude steigert sich gegenseitig in noch mehr Vorfreude hinein. Sunstein erklärt das mit einer Mischung aus zwei Zutaten. Man wiederholt vor allem die Argumente, die ohnehin schon mehrheitsfähig sind. Und niemand möchte gegen die gefühlte Stimmung im Raum anschwimmen. Für die Führungspraxis heißt das, eine Sitzung, die verhalten und unsicher beginnt, kann man Ende in einer sehr viel entschiedeneren, aber keineswegs automatisch besseren Position landen, einfach weil die Gruppendynamik selbst wie ein Verstärker wirkt. Die Sitzung fühlt sich hinterher an wie das Ergebnis gründlicher Abwägung. Tatsächlich war sie oft nur ein Lautsprecher für die Stimmung, mit der man ohnehin hineingegangen ist. Ein Beispiel. Ein Managementteam diskutiert eine mögliche Übernahme. Zu Beginn ist die Stimmung verhalten optimistisch, vielleicht 60-40 für den Kauf. Jeder im Raum liefert ein Argument dafür, weil das die Richtung ist, die das Gespräch bereits eingeschlagen hat und weil ein Gegenargument sich in diesem Moment anfühlt wie eine Bremse mitten in voller Fahrt. 2 Stunden später verlässt das Team den Raum in beinahe euphorischer Einigkeit. Nicht, weil in der Zwischenzeit neue Fakten aufgetaucht wären, sondern weil die Diskussion selbst, ganz im Sinne von Sunsteins Befund, die anfängliche Tendenz aufgepumpt hat wie ein Fahrradschlauch. 6 Monate später, wenn die Integration harzt und die Synergien ausbleiben, fragt sich mancher im Raum leise, wie aus 60-40 eigentlich 100% wurden. Was folgt daraus für die Führungspraxis, jenseits des guten Vorsatzes, ab jetzt einfach mutiger zu sein? 3 konkrete Ansatzpunkte haben sich in Forschung und Praxis bewährt und keiner davon verlangt von Ihnen, über Nacht zum unbequemen Menschen zu werden. Der erste stammt vom Entscheidungsforscher Gary Klein und trägt den schönen, morbiden Namen Prämortem. Statt am Ende eines gescheiterten Projekts die Manöverkritik zu halten, versetzt sich das Team schon vor der Entscheidung gedanklich 1 Jahr in die Zukunft und stellt sich vor, das Projekt sei krachend gescheitert. Jedes Teammitglied schreibt für sich allein auf, was aus seiner Sicht der Grund gewesen sein könnte, bevor irgendetwas davon im Raum besprochen wird. Klein konnte zeigen, dass diese kleine gedankliche Zeitreise die Fähigkeit, echte Risiken zu erkennen, um etwa 30% verbessert. Einfach, weil sie den Teilnehmenden endlich die Erlaubnis gibt, das auszusprechen, was Optimismus und Gruppendynamik sonst zuverlässig unter den Tisch kehren. Der 2. Ansatzpunkt knüpft direkt an Ashs Entdeckung mit dem einen abweichenden Verbündeten an. Widerspruch lässt sich institutionalisieren. Die Frage, hat noch jemand Bedenken, verhallt erfahrungsgemäß ungehört, weil sie niemanden konkret verpflichtet. Wirksamer ist eine fest zugewiesene Rolle. Eine Person übernimmt vorab den Advocatus Diaboli, ganz unabhängig von der eigenen tatsächlichen Meinung. Das nimmt dem Widerspruch die persönliche Schärfe, denn er wird nicht mehr als Illoyalität gelesen, sondern als Auftrag. Und wie Ash gezeigt hat, braucht es dafür nicht einmal eine Mehrheit. Eine einzige offiziell abgesegnete Gegenstimme reicht, um die Illusion der Einstimmigkeit zum Platzen zu bringen. Der 3. Punkt betrifft schlicht die Reihenfolge des Sprechens. Wer als Führungsperson die eigene Meinung zuerst in den Raum stellt, hat den Ton bereits gesetzt, ganz gleich, wie einladend die anschließende Bitte um Widerspruch klingt. Klüger ist es, zuerst die Positionen der anderen einzusammeln, im Zweifel schriftlich und anonym, bevor die eigene Meinung überhaupt zur Sprache kommt. Ich habe diesen dritten Punkt selbst lange unterschätzt. Früher habe ich in Meetings meine Einschätzung meist als erstes formuliert. Aus reiner Hilfsbereitschaft habe ich mir zumindest eingeredet. In Wahrheit habe ich damit vermutlich mehr Diskussionen im Keim erstickt, als mir lieb ist. Es ist ein bisschen so, als würde man beim gemeinsamen Kochen zuerst laut verkünden, dass die Suppe eindeutig mehr Salz braucht, bevor überhaupt jemand anderes probiert hat. Danach nickt der Rest der Küche höflich und würzt nach. Ob die Suppe das wirklich gebraucht hätte, erfährt in diesem Moment niemand mehr. Eine kleine historische Szene, die Peter Drucker über Alfred P. Sloan überliefert hat, dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden von General Motors, bringt diese Haltung wunderbar auf den Punkt. Sloan soll in einer Sitzung, in der alle rasch und einhellig zugestimmt hatten, trocken bemerkt haben: Meine Herren, gut, das war damals noch so, wie ich sehe, sind wir uns in dieser Entscheidung vollkommen einig. Und nach einer kurzen, fast theatralischen Pause: Dann schlage ich vor, die weitere Diskussion bis zur nächsten Sitzung zu vertagen, damit wir Zeit gewinnen, Meinungsverschiedenheiten zu entwickeln und vielleicht besser zu verstehen, worum es bei dieser Entscheidung eigentlich geht. Und ich wüsste gerne, wie die Gesichter am Tisch in diesem Moment ausgesehen haben. Diese drei Werkzeuge, das Prämortem, die institutionalisierte Gegenrede und die veränderte Sprechreihenfolge, verlassen sich nicht auf den guten Willen oder die Tapferkeit Einzelner. Sie verändern die Struktur der Sitzung selbst, sodass Widerspruch nicht mehr gegen den Strom schwören muss, sondern einfach der vorgesehene Weg ist. Wie genau diese Werkzeuge greifen, hängt von der Organisation ab. In größeren Managementrunden lässt sich die Rolle des Advocatus Diaboli rotierend vergeben, damit sie nicht an einer Person kleben bleibt, die sonst schnell den wenig schmeichelhaften Titel des notorischen Bedenkenträgers verliehen bekommt. In Projektteams gehört das Prämorten in jeden Kickoff, bevor der Zeitplan verabschiedet wird und nicht erst dann, wenn die ersten Fristen schon knirschen und die Verteidigung des Zeitplans zur Prestigefrage geworden ist. Und in kleinen Gründerteams, wo Nähe und Hierarchie besonders eng beieinander liegen, wirkt vor allem die veränderte Sprechreihenfolge. Eine schriftliche, parallele Einschätzung aller, bevor die erste mündliche Wortmeldung fällt, verhindert, dass die Meinung der lautesten oder dienstältesten Person die Diskussion kapert, bevor sie überhaupt begonnen hat. Drei Werkzeuge, ein Suppengeständnis auf meine eigenen Kosten und ein Vorstandsvorsitzender, der besser vertagte, als die meisten von uns heute entscheiden. Bleiben Sie noch eine Minute, es gibt noch ein Zitat und ein einigermaßen versöhnliches Ende. Drucker selbst hatte aus solchen Beobachtungen eine Regel destilliert, die er für so wichtig hielt, dass er sie in mehreren seiner Bücher fast wortgleich wiederholte. Man trifft keine gute Entscheidung ohne Meinungsverschiedenheit. Wo alle sofort einer Meinung sind, fehlt nicht die Einigkeit, es fehlt die Alternative. Vier Forschungslinien, Janis, Ash, Lencioni und Sunstein, treffen sich in dieser Folge in derselben fast schon tröstlichen Erkenntnis, obwohl sie in unterschiedlichen Jahrzehnten und unterschiedlichen Disziplinen entstanden sind. Zustimmung lässt sich erstaunlich leicht erzeugen. Ein Zeitplan, eine Übernahme, eine steile These am Familientisch, all das findet in der Gruppe schneller Zustimmung, als es eigentlich verdient hätte. Schwer ist dagegen, diese Zustimmung im Nachhinein noch zu überprüfen. Denn sobald ein Raum einmal genickt hat, verschwindet die Erinnerung an den eigenen ursprünglichen Zweifel mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Diese Folge soll Sie nicht dazu verleiten, in Ihrer nächsten Sitzung aus Prinzip zu widersprechen. Widerspruch um des Widerspruchs willen wäre nur eine andere Form von Theater. Und davon hat jede Organisation schon genug. Stellen Sie sich stattdessen, wenn ein Raum das nächste Mal ungewöhnlich schnell und einhellig zustimmt, eine einzige ruhige Frage, bevor die Sitzung endet. Sind wir uns wirklich einig? Oder haben wir nur aufgehört, uns das Gegenteil zu sagen? Mehr zu dieser Folge mit weiterführenden Quellen und einer vertiefenden Einordnung finden Sie wie gewohnt im Blog unter www.wl.info/post. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie ruhig ab und zu die eine Stimme im Raum.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!